NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. Juli 1720. Der Geburtstag der schwedischen Königin Luise Ulrike.
Drottningholms Musiken. Musik für eine Hochzeit, komponiert für ein Paar, das ich kaum kannte. Luise Ulrike von Preußen und Kronprinz Adolf Frederik von Holstein-Gottorp vermählten sich am 29. August 1744 auf Schloss Drottningholm.
Durch Zufall, kann man sagen, hat Luise Ulrike den richtigen Mann bekommen, trotz einer arrangierten Ehe.
Biografin Anna Eunike Röhrig aus Hildesheim.
Als sie in Schweden ankam, hat er sie bereits erwartet. Und schon in den ersten Momenten merkten die beiden, dass sie sich gut verstanden.
Ich habe einen Mann, der mich lieb hat und den ich unbeschreiblich liebe. Ich glaube, dass ich mich rühmen kann, die glücklichste Frau zu sein, die es überhaupt auf der Welt gibt.
Schweden wurde damals noch vom greisen König Friedrich von Hessen-Kassel regiert. Luise Ulrike und ihr Mann hatten noch ein paar Jahre Zeit, Land, Leute und Sprache kennenzulernen.
Sie waren nicht in dem Land verwurzelt, das sie regierten. Sie stammten beide nicht von dort und hatten auch eigentlich keine oder nur sehr wenige familiäre Beziehungen und Kontakte dorthin. Sie waren im Grunde Ausländer, keine Schweden.
Dem preußischen Haus Hohenzollern war das egal. Prinzessin Luise Ulrike war nur eine Schachfigur auf dem Spielbrett familiärer Interessen. Ihr Vater, Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, war ohnehin nicht erfreut, dass sein 10. Kind schon wieder ein Mädchen war. Als Luise Ulrike am 24. Juli 1720, heute vor 300 Jahren in Berlin geboren wurde, zeterte er:
Und wieder ist eine auf die Welt gekommen. Ich werde ein Kloster anlegen. Männer kriegen sie doch nicht alle.
Bisher hatte der König nur einen überlebenden Sohn, Friedrich II., später bekannt als Friedrich der Große. Die neue Tochter sollte wenigstens dazu gut sein, den gerade geschlossenen Frieden zwischen Preußen und Schweden zu besiegeln. Deshalb wurde die amtierende schwedische Königin Ulrike Eleonore zur Taufpatin gewählt. Sie schenkte der Preußenprinzessin den ungewöhnlichen zweiten Vornamen Ulrike. Und bald fand der Soldatenkönig dann doch noch Gefallen an der schönen und intelligenten Tochter.
Luise Ulrike war der Liebling des Vaters zunächst. Sie war drollig, hübsch, aber nur bis der jüngere Bruder geboren wurde. Und so wurde Luise Ulrike, verdrängt in der Gunst des Vaters, durch den Neuankömmling August Wilhelm. Das war eine sehr frühe und für sie auch ein wenig traumatische Erfahrung, dass sie aufgrund ihres Geschlechtes dann wieder hinten angesetzt wurde.
Das hinterließ Spuren. Luise Ulrike wuchs zu einer selbstbewussten, fast schon eigensinnigen Frau heran, die sich überall einmischen wollte und nicht ertrug, dass man sie übersah.
Sie war sehr begabt, aber sie war auch ein arroganter Mensch, spottlustig, wie übrigens alle ihre Geschwister, und auch undiplomatisch. Eigentlich kann man sagen, sie hatte von beiden Elternteilen jeweils die schlechtesten Eigenschaften geerbt. Das hat selbst ihr Bruder Friedrich der Große zugegeben.
Meine Schwester ist leider jähzornig, hochmütig und intrigant.
Verheiratet werden musste sie trotzdem. Der erste Bewerber aus England blitzte sofort ab. Der zweite bekam immerhin eine Begründung für die Ablehnung, wenn auch eine unhöfliche.
Dass der König ohnehin schon arme Schwiegersöhne in genügender Zahl besitze.
Die nächste Bewerbung kam von Karl III. Aus Spanien. Ungehalten kritzelte der Soldatenkönig an den Rand der Depesche:
Hundsfötter! Lieber ihr den Hals abschneiden als katholisch!
Und völlig aussichtslos waren die Chancen des Philosophen Voltaire. Er verliebte sich während eines Berlin-Besuchs in Luise Ulrike und musste sich dafür verhöhnen und abkanzeln lassen. Der König starb schließlich, ohne seine Tochter unter die Haube gebracht zu haben. Es war sein Sohn Friedrich der Große, der die Ehe seiner Schwester mit dem schwedischen Kronprinzen Adolf Frederik von Holstein-Gottorp einfädelte. Und was kaum jemand erwartete, die Ehe wurde glücklich. Symbol dafür ist eine kostbare Schmuckschatulle, ein Hochzeitsgeschenk Friedrichs des Großen.
Die Schatulle weist ringsum reiche Beschläge aus graviertem Silber auf und trägt auf der Oberseite das Monogramm LU für Luise Ulrike mit Königskrone. Sie selber ist aus Holz gefertigt und mit schwarzem Leder eingebunden.
Karl Geier kennt das gute Stück genau, denn es befindet sich in seinem Besitz auf Schloss Rogäsen bei Potsdam. Ein passender Ort, weil Friedrich der Große gerne in Rogäsen übernachtet hat. Hier spielt das Brautgeschenk heute eine besondere Rolle.
Ja, wir veranstalten seit 2016 standesamtliche Trauungen bei uns hier im Haus und reichen darin auf Wunsch des Brautpaars die Ringe. Weil wir zudem wissen, dass die Hochzeit und die Ehe von Luise und König Adolf wohl auch sehr glücklich und sehr lange gedauert hat. Also ist es auch ein gutes Omen für unsere Brautpaare.
Das Glück des schwedischen Königspaares beruhte auf einer klaren Aufgabenteilung, meint Biografin Anna Röhrig.
Sie passten insofern zusammen, als Adolf Frederik ein eher gutmütiger und weichherziger Mensch war, Luise Ulrike allerdings jemand, der immer zu bestimmen wollte, dominant war. Und ihr Mann, der passte sich da eben an. Für ihn war das genau richtig. Der brauchte jemanden, der ihm sagte, wo es lang geht.
Das hätte die beiden fast den Thron gekostet. 1756, nach 5 Regierungsjahren, fädelte Luise Ulrike einen Staatsstreich ein. Es verletzte ihren Stolz, dass der König in Schweden keine absolute Macht, sondern vornehmlich repräsentative Aufgaben besaß. Es war der Ständereichstag, der regierte, beschwerte sich die Königin.
Es ist hierzulande unendlich vorteilhafter, eine Privatperson zu sein, als König oder Prinz zu heißen. Denn Letzteres bedeutet justament null.
In ihren Augen war ein richtiger König nur der, der absolutistisch regierte. Und das war letzten Endes auch der Grund, warum sie einen Staatsstreich plante, der dann gründlich misslang, und ihren Mann, der das eigentlich gar nicht so recht wollte, mitzerrte.
Das Königspaar kam noch einmal glimpflich davon, aber peinlich war die Niederlage schon. Sie durften den Thron behalten, mussten aber versprechen, sich in Zukunft aus der Politik herauszuhalten. Luise Ulrike konzentrierte sich auf ein anderes Projekt, die Schaffung eines Musenhofs.
Der König hat mir Schloss Drottningholm geschenkt. Es ist ein wunderbarer, charmanter Ort.
Drottningholm bedeutet übersetzt Königinneninsel. Innerhalb weniger Jahre modernisierte sie das dunkle Barockschloss, ließ Licht und Farbe hinein, kaufte Gemälde und Kunstgegenstände und schuf ein schwedisches Versailles. Sie gab den Bau eines exquisiten Schlosstheaters in Auftrag und lud die besten Opernensembles Europas ein, dazu Schauspieler, Musiker und Dichter. Ihr ehemaliger Verehrer Voltaire bekam keine Einladung, aber er schrieb ihr lobend:
Sie kultivieren den charmanten Geist, den Ihnen die Natur gegeben hat. Das Nachdenken, die Lektüre haben ihn bestens genährt.
Lesen war eine von Luise Ulrikes Lieblingsbeschäftigungen. In jedem ihrer Schlösser gab es gut ausgestattete Bibliotheken. Drottningholm besaß sogar eine private. Von dort schrieb die Königin ihrer Schwester Anna Amalia nach Berlin:
Hier lebe ich wie ein Philosoph. Wenn du mich jetzt sehen könntest. Ich sitze in meinem privaten Lesekabinett, wo meine Bücher stehen und ein gemütlicher Sessel. Ich ziehe mich gerne hierher zurück. Niemand darf ohne meine Erlaubnis eintreten, denn hier bin ich meine eigene Herrin.
Durch einen Glücksfall wissen wir sogar, welche Bücher sie besonders liebte. Denn vor ein paar Jahren tauchte Luise Ulrikes komplette private Bibliothek bei einem schwedischen Antiquitätenhändler auf. Dazu die Bücher ihrer Mutter Dorothea und die ihrer Tochter Sophie Albertine. Es kam im Jahr 2017 zu einem folgenreichen Telefonat zwischen Stockholm und Berlin.
Diese Prinzessinnenbibliothek wurde uns angeboten. Wir haben das im Hause erstmal provisorisch überprüft, sehr schnell festgestellt, es ist etwas Interessantes.
Silke Trojan arbeitet in der Abteilung Historische Drucke in der Staatsbibliothek zu Berlin preußischer Kulturbesitz und ist für den Ankauf alter Bücher zuständig.
Und dann bin ich mit einem Kollegen nach Stockholm gefahren und wir haben die Bibliothek besichtigt, kamen mit großen glänzenden Augen wieder zurück.
Inzwischen ruht der Schatz in der Berliner Staatsbibliothek Und jeder, der einen Leseausweis besitzt, darf sich die Bücher anschauen.
Welche der drei Damen welches Buch besessen hat, erkennen wir an den Einbänden. Denn jede hat ihre eigenen Bücher einbinden lassen und außen auf den Buchdeckel ein sogenanntes Supralibros anbringen lassen. Das ist eine Art Goldstempel mit dem Monogramm der jeweiligen Dame.
Und so ist schon an den Einbänden die Vorliebe der jeweiligen Besitzerin zu erkennen. Silke Trojan.
Bei Luise Ulrike sind das nicht nur Geschichtswerke und die Werke ihres Bruders Friedrichs des Großen, sondern auch viele Romane und Theaterstücke und Briefwechsel, aber alles in französischer Sprache. Auch wenn ursprünglich das ein deutscher oder ein englischer Text war. Sie hat nur Französisch gelesen.
Luise Ulrike wollte auch die Wissenschaften fördern. Sie beauftragte den Naturforscher Karl von Linné damit, die königlichen Sammlungen zu ordnen und gründete die Königlich-Schwedische Gelehrsamkeits-, Geschichts- und Altertümerakademie. Ihr Hof sollte ein Glanzpunkt in Europa sein. Dieser Ehrgeiz schlug sich auch in der Erziehung ihrer drei Söhne und der Tochter nieder. Das Verhältnis zum Thronfolger Gustav III. Gestaltete sich jedoch als sehr problematisch. Biografin Anna Röhrig.
Gustav erwies sich als sehr begabter Junge, der sich nach Kräften mühte, den Lehrplan abzuarbeiten, den seine ehrgeizige Mutter für ihn aufstellte. Kindliches Spiel war in Ulrikes Augen überflüssige Zeitverschwendung, denn von Gleichaltrigen könne ihr Sohn nichts lernen, meinte sie. Abwechselnd wurde Gustav mit Affenliebe verhätschelt und dann wieder gnadenlos gefordert und zu Höchstleistungen angetrieben.
Dass der schwedische Ständereichstag Gustavs Verlobung mit einer dänischen Prinzessin durchgesetzt hatte, war für Luise Ulrike schwer zu ertragen. Sie hasste alles Dänische und behandelte die spätere Schwiegertochter Sophia Magdalena extrem herzlos.
Die Braut selber war ein ziemlich verhuschtes, schüchternes Wesen, hat auch keine großen Interessen gehabt. Aber die Dinge, die Gustav III. Interessiert haben, die konnte sie nicht mit ihm teilen.
Gustav III. War, wie seine Mutter, ein Theaternarr und liebte besonders die Oper. Dass er viele Jahre später während eines Maskenballs im Königlichen Opernhaus ermordet werden sollte, Verdi wurde davon zu seiner Oper Ein Maskenball inspiriert, erschien wie eine böse Ironie des Schicksals. Königin Luise Ulrike hat das nicht mehr erlebt. Sie musste jedoch den Tod ihres geliebten Gatten verkraften.
Adolf Frederik starb überraschend mit 62 Jahren an einem Schlaganfall. Man munkelt, er habe nach einem opulenten Mahl, bei dem Hummer, Kaviar, Sauerkraut, geräucherte Heringe und Champagner aufgetischt wurden, noch 14 Portionen seiner Lieblingsnachspeise vertilgt. Mandelcreme mit Sahne.
Die Königin vereinsamte. Kurz vor ihrem 62. Geburtstag erkrankte sie und starb am 16. Juli 1782. Die Schweden haben sich mit ihrer schwierigen Königin Luise Ulrike versöhnt. Politisch sei sie gescheitert, dafür habe sie dem Land etwas Wichtigeres hinterlassen, den Durst nach Erkenntnis. Doch niemand hat sie so sehr verehrt wie Voltaire.
Als die Liebe ihren Körper formte, hat sie ihn mit ihren Schätzen ausgestattet und sich des Werkes gerühmt. Die Musen waren verdrossen, denn sie formten ihren Geist und rühmten sich dessen noch mehr.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Königin Luise Ulrike, die heute vor 300 Jahren geboren wurde. Redaktion: Hildegard Schulte.
NDR Info.